Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute, jetzt mit Ton und Bild und einem wunderschönen guten Morgen an euch alle hier vor Ort, auch an euch hinter den Bildschirmen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Unser Gottesdienst läuft heute anscheinend etwas anders ab wie gewöhnlich oder wie wir es gewohnt sind. Der Start war etwas holprig, aber das lässt uns gar nicht stören. Wir sind einfach ganz entspannt, atmen mal tief durch und ja, besinnen uns auf das, worum es heute geht. Wir wollen Gott nahe sein. Wir wollen ihm begegnen, wir wollen auf sein Wort hören. Und deswegen möchte ich ganz zu Beginn einfach noch beten. Jesus, du siehst jeden von uns hier, wie wir hier angekommen sind, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, was uns bewegt. Und ich möchte das vor dich bringen. Ich möchte es vor dich legen, in deine Hände abgeben. Und möchte ich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst in dieser Zeit, dass dein Wort und dein Geist hier herrscht, dass du dich groß machst, dass du unsere Ohren und Herzen öffnest für dein Wort und für das, was dir wichtig ist. Segne du diese Zeit hier. Amen. Ich danke euch. Ich darf euch jetzt ganz sanft zurückholen in den Gottesdienstsaal und hinführen zu unserem Thema Familie. Sind wir ja hier irgendwie auch alle so ein bisschen Teil der großen Familie. Und es beginnt mit dem heutigen Gottesdienst, unsere neue Predigtreihe, in der es ganz viel um Familie geht. Familie und andere Katastrophen. Ja, es klingt ja schon so ein bisschen dramatisch. Muss es ja vielleicht gar nicht. Wir lassen uns überraschen. Heute geht es explizit um die Lieblingskinder. Lieblingskinder. Ganz speziell um Jakob und Esau, die zwei Söhne von Isaak und Rebekka. Wir werden dann gleich noch mehr hören. Und ich habe mir so gedacht, ja, Lieblingskinder. Eigentlich wollte ich zu dem Thema ja nicht moderieren. Habe mich dann doch durchgerungen, aber bei Kindern oder bei Geschwistern vor allem ist die Konkurrenz natürlich groß. Bei Zwillingen vielleicht ganz besonders. Jeder will der Beste, der Stärkste, der Beliebteste und in der Rangfolge ganz oben stehen, wenn es um den Beliebtheitsgrad bei Mama, Papa oder wem auch immer geht. Ich habe dann kurz mal so ein bisschen nachgelesen. Der Professor Hartmut Kasten ist da ganz schlau und der meint, dass nahezu alle Eltern vorübergehend oder phasenweise ein Lieblingskind haben. Dann dachte ich mir, nee, ich nicht. Naja, doch. Eigentlich hat er ja schon ein bisschen recht. Manchmal hat man Lieblingskinder, weil sie einem vielleicht besonders ähnlich sind und man total gut damit klarkommt. Oder weil sie vielleicht so ganz anders sind als man selber und sich denkt, ach ja, das passt gerade gut. Oder weil sie was besonders gut können oder weil man denkt, sie brauchen die Hilfe gerade besonders arg. Und gut ist, wenn das alles vorübergehend oder phasenweise ist. Ich habe mir dann auch gedacht, Kinder müssen ja nicht gleich behandelt werden, aber gleichwertig schon. Wenn jetzt zum Beispiel alle meine drei Kinder mit dem Papa am Samstagnachmittag Bulldog fahren dürften, wäre das ja absolute Gleichbehandlung. Nacheinander jeder eine Stunde. Von diesen drei würde sich ein Kind freuen wie Schnitzel, kann ich euch sagen. Das wäre die beste Stunde des Tages. Für das andere Kind wäre es halt, ich sitze halt jetzt mal auf dem Traktor hier. Und für das dritte wäre es vielleicht sogar mega langweilig, weil man muss eine Stunde hier sitzen. Man tut ja hier nichts außer sitzen. Also ich hätte sie alle gleich behandelt. Aber gleich gut wäre die Zeit für meine Kinder auf jeden Fall nicht. Diese drei Stunden wären auf jeden Fall für mich voll super. Also vielleicht sollten wir das tatsächlich probieren. Aber das ist nicht das, worum es dabei geht. Wenn man versucht, seine Kinder gleichwertig in dem Moment zu behandeln. Und was der Jakob und der Esau da heute für Themen haben, wo die vielleicht konkurrieren, weil sie das Lieblingskind von wem auch immer sein wollen. Dafür hören wir uns gleich noch mehr vom Holger.
Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort, das ja für uns ist. Ich bitte dich, dass wir bei diesem Thema heute, dass du uns ins Herz sprichst, uns berührst, anrührst und auch unsere wunden Punkte kennst und siehst und vielleicht auch ein Stück weit Heilung schenkst, wo wir merken, dass das Thema uns wirklich tief trifft. Segne du alles Reden und Hören. Amen. Es ist ja so, wenn wir an Familie denken, haben wir alle ein Bild im Kopf. Und jeder von uns hat mindestens eine Geschichte zu erzählen. Es ist wirklich so ein ganz universelles Thema. Und ich glaube, wir haben auch alle irgendwo eine Traumvorstellung, ein Idealbild von Familie. Entweder so, wie die eigene gerade vielleicht ist oder sein soll, oder wie wir das vielleicht auch manchmal als Kinder bei unseren Kumpels und Freunden erleben und denken, boah, so hätte ich es auch gern. Aber wir alle haben Bilder im Kopf. Und heute Morgen habe ich hier noch eine Einladung in den Chat gestellt und gesagt, ne, wenn es mal nicht zum Bild passt, dann heute herzlich willkommen. Weil vielleicht ist unser Bild ja so ein bisschen wie hier. Heile Welt. Doch manchmal glaube ich, oder eigentlich ganz oft, ist unser Bild das eine und das, was wir erleben und was da ist, vielleicht was ganz anderes. Und mir war wichtig, als ich mich auf diese Predigtreihe vorbereitet habe, dass ich will mal eine biblische Familie anschauen. Und ich will euch auch zeigen, hier gibt es kein Idealbild, sondern das ist eine einzige Katastrophe. Ziemlich katastrophal ist diese Familie. Und ich glaube, wenn man das dann auch weiter verfolgt und so sich andere Familienkonstellationen und Familiengeschichte der Bibel anschaut, würden wir feststellen, die meisten sind doch ganz schön, ich will es mal freundlich sagen, speziell. Und ich wünsche mir, dass wir im Lauf der Zeit aber auch sehen, Gott handelt trotzdem in dieser Familie, obwohl sie weit weg vom Perfekten ist. Und auch wenn es hier krassen Zerbruch gibt, Gott schenkt auch wieder eine Wiederherstellung, weil Gott Versöhnung schenkt. Und mein Wunsch und mein Gebet ist wirklich, dass uns das was mit uns macht. Zum einen, dass es uns befreit, perfekte Familie sein zu müssen. Sondern, dass wir auch manches auch einfach mal beschreiben oder auch klagen können, nee, das ist nicht perfekt, nee, das ist nicht gut. Ich finde es ja spannend, dass die Bibel sich ganz viel Zeit nimmt, uns Dinge zu erzählen, wie sie waren. Und wir merken, das war nicht gut, aber es wird uns erzählt. Es wird erstmal beschrieben. Und wir kriegen nicht immer gleich die Lösung. Und was wir anders machen müssen, sondern Stück für Stück wird erstmal angeschaut, was da ist. Und ich wünsche euch, dass ihr Mut bekommt, auch bei euch einfach mal hinzuschauen, was da ist. Und dass man das dann auch mit Gott ins Gespräch bringen kann. Manches, was zu klagen ist, ihm klagt, wo man ihm verdanken kann, ihm dankt. Und wo man merkt, da brauchen wir Vergebung und Heilung, ihn darum bitten, dass er mit uns auf den Weg geht. Und dass wir Versöhnung und Heilung erbitten und erleben, wo wir merken, da ist auch bei uns irgendwas zerbrochen. Wir stehen natürlich bei dieser Predigtreihe auch vor einer Herausforderung. Wie gesagt, es wird uns erstmal ganz viel beschrieben, wie es war, was so los war, was ist. Das Problem ist bloß, die Interpretation, wie es eigentlich hätte sein sollen, die bekommen wir nicht an der gleichen Stelle. Die müssen wir leisten anhand dessen, was wir von anderer Stelle aus der Bibel wissen. Und das macht es ein bisschen herausfordernd. Heute geht es um Isaaks Familie und vor allem um seine beiden Kinder Jakob und Esau. Muss ich jetzt einmal deutlich machen, beide sind absolute Wunschkinder. Beide gehen auf Gottes Gnadenhandeln zurück. Und über beide Leben steht ein ganz besonderes Wort Gottes. Ich lese uns den Vorspann zu unserem Predigttext. Den finden wir in 1. Mose 25, Vers 21. Weil Isaaks Frau keine Kinder bekam, betete er für sie zum Herrn. Der Herr erhörte sein Gebet und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Zwei Kinder traten sich gegenseitig in ihrem Bauch. Da fragte sich Rebekka, wenn das so ist, warum bin ich dann schwanger geworden? Deshalb befragte sie den Herrn. Der Herr antwortete ihr, zwei Nationen sind in deinem Schoß, zwei Völker kommen aus deinem Bauch. Das eine Volk ist stärker als das andere, das Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als die Zeit der Geburt kam, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rotbraunen Haaren bedeckt. Er wurde Esau genannt. Danach kam sein Bruder heraus. Mit seinem Händchen hielt er Esaus Ferse fest. Er wurde Jakob genannt. Wenig Schmeichler für Fersenhalter. Als die Zwillinge zur Welt kamen, war Isaak 60 Jahre alt. Ich könnte jetzt nur ein eigenes Kapitel darüber anfangen, was Eltern mit den Namen ihrer Kinder auch manchmal anstellen. Aber das ist hier nicht das Thema. Uns wird hier mal so der Rahmen dargestellt. Eigentlich sind beide Kinder ein Geschenk Gottes. Sie konnten vorher keine Kinder bekommen. Es erinnert uns an Abraham, der darüber völlig verzweifelt war. Und jetzt Isaak hat eine ähnliche Geschichte. Aber Gott lässt sich erbitten. Und eigentlich hätten alle an dieser Stelle, ab dieser Stelle, Gott einfach machen lassen können. Und mich persönlich interessiert eigentlich die Geschichte, wie wäre es denn gelaufen, wenn alle einfach nichts gemacht hätten? Wenn das ganze Drama, was sich jetzt so in den nächsten Versen entfaltet, wenn da einfach alle mal gesagt hätten, gut, wenn Gott es macht, dann macht er das schon. Wir vertrauen ihm da und gehen fröhlich unseres Weges. Das ist eigentlich die Geschichte, die mich eigentlich interessiert, wie das funktioniert hätte. Leider wird mir das nicht gezeigt und euch auch nicht. Und so wird eigentlich ein Segenswort, eine Verheißung Gottes, wird zum Auslöser eines fast tödlichen Konkurrenzkampfs zwischen zwei Brüdern. Zwischen denen dann auch, wenn man sich das deutlich macht, über lange Zeit der Kontakt völlig abreißt. Also wir merken schon, es ist eine ganz moderne Geschichte. Wir lesen in 1. Mose 25, Vers 27, die Jungen wurden erwachsen. Esau kannte sich mit der Jagd aus und war ein Mann des freien Feldes. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der bei den Zelten blieb. Da finde ich mich und mein Bruder auch ein bisschen wieder. Er war der Fußballer, ich nicht. Er hat mit mir Fußball gespielt, auch wenn ich nicht wollte. Hat mich nachhaltig traumatisiert, alles was Bälle angeht. Also ich bin schon mit dabei, ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil Isaak gerne wild aß, liebte er Esau, Rebekka aber liebte Jakob. Die Brüder entwickeln sich gegensätzlich. Esau war der wildere von den beiden und der Liebling seines Vaters. Warum? Eigentlich ein voll blöder Grund. Weil der gern wild gegessen hat und der Esau halt der Wildlieferant war. Deswegen war das sein Lieblingskind. Und auch das, wer die Geschichte schon kennt, der hat einen Vorteil, weil der weiß, auch das wird später zum Teil der Katastrophe werden. Aber darum geht es das nächste Woche. Jakob war das Gegenteil seines Bruders. Ich weiß nicht, welches Bild ihr vor Augen habt, wenn es heißt, er war der Ruhigere und blieb bei den Zelten. Ein ruhiger Mann. Naja, Also er war der Gesittete von beiden. Er war derjenige, der offensichtlich auch ein bisschen wusste, wie man vorausdenkt. Und im Gegensatz zu Esau lebt er nicht nur im Hier und Jetzt. Aber auch halt der langweiligere von beiden. So kommt uns zumindest das rüber. Interessant ist aber dieses Wort, mit dem er charakterisiert wird, dieses Umstandswort, der Ruhigere. Ich habe mir das mal näher angeschaut, weil dieses Wort im Hebräischen kommt insgesamt nur 13 Mal im Alten Testament vor. Und es wird ein einziges Mal mit ruhig übersetzt, am häufigsten wird es mit fromm übersetzt. Also da schwingt etwas im Urtext mit, was wir in der Übersetzung nicht so ganz mitkriegen. Der hatte schon Potenzial. Es wird hier ein bisschen auch im Gegensatz zu Esau eben mit Welt mit Übersetzung ruhig. Aber man kann sich jetzt mal sagen, er war der Frommere von beiden, ein Stück weit der, der schon das Potenzial hatte, Gott zu vertrauen und ihn machen zu lassen. Der hatte da irgendwie diese Veranlagung da. Umso tragischer ist es eigentlich, dass er selber handelt und meint, jetzt muss ich das alles regeln. Das, was dieses Wort eigentlich beschreibt, das lebt er ja gar nicht. Und das werde ich euch gleich zeigen. Jedenfalls ist es, was ich euch zeigen will, ist es hier eine sehr positive Umschreibung für Jakob. Und es zeigt uns auch ein bisschen, da ist eigentlich ein Potenzial da, die Dinge auch anders zu lösen. Und es wird deutlich, mit seinem Verhalten wird er dem eigentlich nicht gerecht. Jakob hat eigentlich alles an dieser Stelle, was er braucht. Nämlich die Zusage Gottes, die Andeutung einer Beziehung zu Gott. Aber was er tut, er handelt selbst und auch egoistisch und setzt damit eigentlich alles aufs Spiel. Und ein zweiter Gegensatz wird uns genauso auch nochmal gezeigt. Der wird später noch verstärkt. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Da ist das Dilemma dieser Familie eigentlich schon klar umrissen. Das ist der Ausgangspunkt der Familientragödie. Am Anfang stehen eigentlich zwei Lieblingskinder. Doch das führt zum Konflikt. Denn, wie Nadine gesagt hat, das ist nicht nur temporär, sondern das scheint ein festes Muster bei den beiden zu sein, bei den beiden Eltern. Und diese wechselseitige Bevorzugung bedroht eigentlich den Segen und macht das schwierige Verhältnis der Brüder nur noch schlimmer. Klar, die waren absolut gegensätzlich. Kennt ihr vielleicht auch? Ich kenne es. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Geschwistern. Wer würde sagen, ist absolut gleich mit seinen Geschwistern? Nein, das sind immer Gegensätze da. Ist so. Aber das, was das hineinbringt, ist auch das andere. Und ich weiß auch, zum Beispiel mein Vater hat mir das immer wieder gesagt, dass ihm das ganz wichtig ist, um zu sagen, uns Kindern immer versuchen, möglichst gleich, gerecht zu behandeln in dem Sinne, weil er auch da seine Kindheitserfahrung ein bisschen so war, mein Bruder wurde bevorzugt, war seine Wahrnehmung, hat was mit ihm gemacht und auch da jetzt zu einem Zerbruch kommen können. Aber ich weiß, für meinen Vater war das oder ist das wirklich ein wichtiges Thema gewesen. Wie geht er mit seinen Kindern um? Ein Stück weit auch anders, als er das erlebt hat. Und ich denke, die Bibel ermutigt uns dazu, unsere Kinder nicht unbedingt gleich zu behandeln, aber gerecht zu behandeln. Denn es gibt ja einen ganz allgemeinen Grundsatz in der Bibel, der sich so durchzieht, das ist erstmal, bitte, liebe Richter, liebe Christen, wer ihr auch seid, handelt nicht nach Ansehen der Person, sondern sprecht gerechte Urteile. Und interessant ist, dass dieses Bestreben, und das weil ich habe da nochmal nachgeschaut, gibt es denn auch sowas wie mit den Kindern, dass man die auch gleich behandelt, steht so erstmal explizit nicht drin. Wie gesagt, es gibt diesen allgemeinen Grundsatz. Und dann gibt es eine einzige Sonderregel, die ich völlig irre finde. Und zwar im 5. Buch Mose geht es ums Erbrecht. Im biblischen Erbrecht war so eine feste Regel, ist heute anders, aber damals war so, der Erstgeborene kriegt immer das Doppelte. kriegt den doppelten Anteil. Warum müsste ich mich an anderer Stelle nochmal einlesen, warum das so war und wieso und weshalb? War halt so. Und jetzt wird in der Bibel, und das finde ich spannend, genau ein Fall verhandelt, ein Sonderfall, wo das scheinbar ganz wichtig war, dass es auch da gerecht zugeht. Wir schauen uns das im Bibeltext mal an. Folgender Fall. Ein Mann hat zwei Frauen. Eine davon liebt er sehr, die andere nicht. Beide bekommen Kinder von ihm, sowohl die geliebte als auch die ungeliebte Frau. Der erstgeborene Sohn aber ist von der ungeliebten Frau. Wenn dann der Mann das Erbe verteilt, darf er das Kind der geliebten Frau nicht bevorzugen. Er darf diesen Sohn nicht als Erstgeborenen behandeln. Der Sohn der ungeliebten Frau ist der Erstgeborene und bleibt das auch. Der Mann soll den Sohn der ungeliebten Frau annehmen und ihn als Erstgeborenen anerkennen. Er soll ihm den doppelten Anteil am Erbe geben von allem, was er besitzt. Ihn hat er als erstes gezeugt. Damit steht ihm das Recht des Erstgeborenen zu. Also klar, ist ein bisschen für uns eine schwierige Geschichte, so mit zwei Frauen. Aber ich finde es halt so krass, dass es darum geht, nee, es geht hier nicht um Beziehung, sondern es geht um die Reihenfolge, es geht hier um die Gerechtigkeit. Und ich denke, das ist auch tatsächlich was, wo man sich, was einmal ins Nachdenken lassen kann. Ja, wie handle ich denn gerecht? Wie werde ich auch meinen Kindern gerecht? Ich denke, es macht deutlich, dass eine Bevorzugung nicht in Gottes Absicht steckt. Aber zurück nochmal zu Jakob und Esau. In dieser Geschichte, eins, was wir nicht sehen, ist, wir bekommen keine positive Bestätigung, sondern das passiert halt einfach. Wie im Leben so manches einfach mal passiert. Aber es ist nicht unbedingt alles gut. Wir lesen weiter, 1. Mose 25, 29. Eines Tages kochte Jakob ein Linsengericht. Da kam Esau müde vom Feld und sagte zu seinem Bruder Jakob, ich bin so müde. Lass mich doch von deinem roten Zeug essen. Dem roten Zeug da. Darum trägt er den Beinamen Edom, das heißt der Rote. Da sagte Jakob, erst musst du mir dein Vorrecht überlassen, das du als Erstgeborener besitzt. Esau erwiderte, ich sterbe fast vor Hunger. Wozu brauche ich da mein Erstgeburtsrecht? Jakob sagte, dann schwöre es jetzt sofort. Esau schwor es ihm. So verkaufte er Jakob sein Erstgeburtsrecht. Jakob gab Esau Brot und gekochte Linsen. Esau aß und trank, dann stand er auf und ging weg. So wenig war ihm sein Erstgeburtsrecht wert. Also ich finde es eine ziemlich krasse Geschichte, ne? Wie plötzlich Jakob seinen älteren Bruder gnadenlos ausnutzt. Diese Geschichte scheint es ja nicht zum ersten Mal gegeben zu haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Jakob sonst so auf diese Geschichte so darauf vorbereitet war. Ich glaube, das war so ein bestimmtes Muster, dass der Esau halt immer mal wieder angeschossen kam, wenn er gerade Hunger hatte. Und irgendwann hat sich sein kleiner Bruder gedacht, na, den kaufe ich mir. Den schnappe ich mir. Und dann halt ihm da wirklich, eigentlich haut er ihn übers Ohr. Weil er nutzt dessen Schwäche und unbeherrscht halt gnadenlos aus. Ja. Ganz überlegen. Okay, wenn du jetzt was essen willst, hier schwören, hier ist der Vertrag, hier schnell unterschreiben. Im Prinzip macht er so, zack und... Ich meine, das, was wir über Esau, uns Esau zeigt, das ist eine andere Schiene. Es zeigt uns ein bisschen, dass er eigentlich wirklich ein Gegenbeispiel eines gläubigen Menschen ist. Er ist der, der frei und unabhängig ist, der kommt und geht, wie er will, der völlig impulsgesteuert handelt und äußerst kurzsichtig. Er ist ein Opfer seiner eigenen Gelüste. Und etwas wirklich Wertvolles, was er hat, gibt er eigentlich schnell auf, nur um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das, was ihm von Gott zustand, das Recht des Erstgeburt opferte er für sein Linsengericht. Ich bin ja bei dieser Geschichte allerdings überzeugt, selbst wenn Esau das Erstgeburtsrecht behalten hätte und auch diesen Segen von Jakob bekommen hätte, ich glaube, Gott hätte seine Verheißung trotzdem erfüllt. Er hätte es trotzdem erfüllt, er hätte es trotzdem geschafft. Edom jedenfalls, oder Esau wird zum Negativbeispiel, so auch im Hebräerbrief. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand zurückbleibt und so die Gnade Gottes verliert. Lasst keinen Spross aus einer giftigen Wurzel aufgehen. Sonst richtet sie Unheil an und viele werden durch sie vergiftet. Niemand soll unmoralisch oder ohne Gott leben wie Esau. Der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft. Ihr wisst ja, als er später den Segen und damit sein Erbe haben wollte, wurde er verworfen. Er fand keine Möglichkeit, sein Leben zu ändern, obwohl er unter Tränen danach suchte. Esau ist eigentlich zugleich Ermahnung. Lass dich nicht von deinen Impulsen steuern, sondern höre auf Gott. Suche ihn, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich meine, Jakob konnte ja auch nicht gut weg. Der meint nämlich, ich muss dem Ganzen nachhelfen, ich muss das regeln. Und schaut mal, wie schlau ich bin. Und er muss es noch über einen sehr langen Weg lernen, dass man auf diese Art und Weise sich Segen nicht erkaufen oder erschleichen kann. Ich finde den besten Kommentar, den habe ich dann anschließend im Psalm 37 gefunden. In dieser Situation. Reg dich nicht auf über die Verbrecher. Entrüste dich nicht über die Übeltäter, denn wie das Gras verdorren sie bald und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Lande und bleib ihm treu. Hab deine Freude an dem Herrn. Er wird dir jeden Herzenswunsch erfüllen. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn. Er wird es schon machen. Er bringt deine Gerechtigkeit zum Leuchten und deine Rechtschaffenheit zum Strahlen, wie die helle Mittagssonne. Warte ruhig, was der Herr tut. Sei gespannt, was er unternimmt. Reg dich nicht auf, wenn jemand Erfolg hat, auch wenn er dazu List und Tücke gebraucht. Vergiss den Zorn, hör auf, dich zu ärgern. Reg dich nicht auf, sonst tust du Unrecht. Denn die Verbrecher werden vernichtet, aber die auf den Herrn hoffen, werden das Land besitzen. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann gibt es keine Frevler mehr. Und schaust du dich um, wo einer war, dann ist er nicht mehr da. Aber die Armen werden das Land besetzen und sich freuen über dauerhaften Frieden. Da wird deutlich, was die eigentliche Jakobsrolle hätte sein sollen. Gott vertrauen, ihn machen lassen. Gott hätte alles regeln können, ohne dass Jakob hier eingreift. Vielleicht hat die Geschichte auch bei dir heute was berührt, wo du merkst, ja, da ist was zerbrochen in der Beziehung zu Eltern oder Geschwistern aufgrund von Spannungen, aufgrund vielleicht, was der eine getan hat oder was waren auch beide miteinander. Wie gesagt, das Schöne an dieser Geschichte ist, keiner von beiden Brüdern kommt gut weg. Es ist nicht so, dass der eine alles richtig macht und der andere alles falsch, sondern es ist hier wirklich ein Weg dazwischen. Ich will euch einladen, das heute vor Gott zu bringen, was bei euch das auslöst. Ich will euch Mut machen, nimm dir Zeit, auch Gott mal dein Leid zu klagen, wo du das Gefühl hast, da bin ich benachteiligt worden. Da ist mir Unrecht widerfahren. Von den Eltern, von Geschwistern, von der Familie. Ich denke, der erste Schritt ist wirklich dieses, was die Bibel macht, erstmal das Anerkennen, was da ist, das Anschauen, das Hinschauen. Auch wenn wir nicht immer gleich die Lösung haben, sondern erstmal das Hinschauen, was ist eigentlich passiert, was ist da. Und da muss und darf Raum zur Klage sein, wo was zerbrochen ist, wo was schiefgegangen ist, wo wir eben kein Idealbild sind, sondern das ganz normale Leben. Ein zweiter Schritt kann dann sein, dass du Gott darum bittest, wie ein konkreter Weg zur Versöhnung aussehen kann. Was in deiner Situation der nächste Schritt ist, nicht der übernächste. Vergebung ist ganz oft ein Weg. Und das werden wir noch sehen, wenn wir uns jetzt so Woche für Woche mit Jakob und Esau beschäftigen. Es ist ein relativ krasser Weg bis zum Zerbruch. Und der Weg der zur Versöhnung ist relativ lang. Und wir tun uns, glaube ich, Unrecht, wenn wir meinen, das ist mit einmal, ich vergebe dir und alles ist gut, schon wieder erledigt. Ich glaube, diese Wege, die auch wir gehen müssen, sind manchmal relativ lang, brauchen ihre Zeit. Gibt es keine Abkürzung. Und zu einem Weg der Versöhnung, da gehört ein Bekennen und Anerkennen von Schuld dazu, ein Aussprechen. Und dann kann auch irgendwo der Punkt kommen, wo ich sagen kann, ich vergebe dir. Vergebung ist ja in der Bibel nie schnell und einfach. Sie ist immer teuer erkauft. Immer teuer erkauft. Und sie ist immer absolut wertvoll. Und sie ist ein Weg, den wir mit Gottes Hilfe und auch mit der Hilfe von Wegbegleitern gehen können. Und dazu will ich euch bei allem Drama heute Mut machen. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, du weißt, was diese Geschichte in uns, in jedem Einzelnen, der heute hier ist oder uns später noch hört oder gerade zuschaut, auslöst. Du weißt, wo es wunde Punkte berührt. Herr, schenk uns den Mut, dir diese wunden Punkte zu klagen, sie anzuschauen, sie dir zu bringen und um Heilung für diese Wunden und Verwundungen zu bitten. Herr, schenk du uns Mut für den nächsten Schritt der Versöhnung, wo er uns klar ist. Und vergib uns, wo wir Ursache vom Zerbruch sind. Ich möchte dich bitten, für alle Eltern, die heute hier sind, hilf uns, unseren Kindern gerecht zu werden. Und da, wo wir das nicht können, dass wir sie auf, ja, dass du uns Gerechtigkeit schenkst und wir ein Zeugnis deiner Gerechtigkeit sind. Herr, erbarm du dich über uns. Amen. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht euer Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ihr dürft noch einmal kurz Platz nehmen für die Gemeindeinfos.
Ich habe euch heute nochmal diese Kiste hier hervorgeholt. Sie steht immer in der Gemeinde, hinten präsent, auf dem Schränkchen. Das ist unsere Schatzkiste mit den Gebetskarten der Kinder und Teenies. Und weil es heute um die Lieblingskinder geht, möchte ich euch Mut machen für unsere Kleinen und besonders unsere Großen zu beten. Und ich habe geschaut, die Kiste ist fast voll. Das bedeutet, es kann fast jeder heute eine Karte mitnehmen, für eine Woche für die Person beten und dann die Karte wieder mitbringen und sich eine neue Person mitnehmen. Also fühlt euch da frei, ich stelle es hier hin, einfach euch jemanden mitzunehmen oder zu Hause für jemanden zu beten. Dann darf ich direkt an die gelben Becher verweisen. Sie stehen rechts von manchen. Ja, sehr gut, ihr habt sie gefunden. Ich darf euch bitten, die rumzugeben und großzügig zu füllen. Ihr wisst, wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Seid also großzügig. Ihr dürft gern per PayPal, Überweisung oder sonstige Mittel uns unterstützen. Währenddessen werde ich die Infos mal weitergeben. Ganz wichtig ist für heute noch die Abstimmung der Hausflurweihnacht. Also heute nach dem Gottesdienst darf man sich treffen und darüber mit dem Holger sich austauschen. Am Dienstag geht es direkt weiter im Alten Rathaus mit Glaube im Gespräch. Und am Donnerstag, ja, Generation 65+. Auch möchte ich euch einladen zum kommenden Gottesdienst am Sonntag. Und schon ein Ausblick ist Best of Willow am 23.11. Es werden euch auch hier gleich nochmal die Flyer angezeigt. Hier haben wir Best of Willow. Das sind unsere drei Abende. Ich hoffe, ihr habt sie euch schon im Kalender markiert. Und dann haben wir noch Glaube im Gespräch. Genau, hier nochmal alle Infos für euch parat. Ansonsten darf ich euch jetzt eine gute Woche wünschen, nachdem der Holger sich noch überlegt hat, mich zu ergänzen.
Ja, ich wollte nochmal noch wirklich Mut machen, wer noch nicht bei Glaube im Gespräch dabei war oder vielleicht noch jemanden auf dem Herzen hat, den er mitbringen kann. Ich muss sagen, tatsächlich, und ich bin echt überrascht davon, ich habe noch nie so viele positive Rückmeldungen bekommen wie für dieses Format von so vielen Leuten. Ich bin tatsächlich, muss ich gestehen, überrascht davon, weil wenn man so als Veranstalter so groß und ist es ja eigentlich nicht, was wir machen, aber es ist wirklich lohnenswert und vielleicht gibt es ja noch jemanden, wo ihr sagt, ey, mit dem, den kann ich vielleicht darauf hinweisen, einladen, also oder vielleicht auch mal selber nochmal kommen, wenn ich noch nicht da war. Es ist wirklich, ja, überraschend gut.
Du klingst jetzt nicht so überrascht, Holger, hoffe ich. Das habe ich falsch interpretiert. Auf ein was darf ich euch noch hinweisen. Und zwar werden die Kigo Kids nächsten Sonntag zusammen Plätzchen backen hier in der Gemeinde. Und diese natürlich auch liebevoll dekorieren, einpacken und am ersten Adventssonntag hier verkaufen. Also backt bitte noch keine Plätzchen, wartet damit und macht euch bereit. Die Kids werden euch informieren nächste Woche nochmal, hoffentlich persönlich, und werden dann auch hier die verkaufen oder gegen Spende quasi für einen guten Zweck hier ja, sein. Also haltet euch bereit, bitte backt noch nicht vorab. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag und eine gute Woche.